Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Ja, hallo, wir stehen hier gerade in der letzten Pause der Götterdämmerung vor dem Festspielhaus. Der Sekt ist noch nicht da, aber Peter Huth, der kommt gleich. Wir wollen ein bisschen reden über die Bayreuther Festspiele. Die erste Woche ist vorbei, der Ring ist abgespielt. Wir werden Nathalie Stutzmann zu Wort kommen lassen. Wir werden die Regisseurin des Rienzi zu Wort kommen lassen. Natürlich Michel Friedmann und Katharina Wagner. Aber vor allen Dingen werden wir zu Wort kommen lassen Peter Huth von der Welt. Herzlich willkommen dir.
Hallo, grüß dich.
Wie geht's dir so nach einer Woche Ring in Bayreuth?
Also das ist immer eine besondere Anstrengung, aber auch ein besonderes Vergnügen. Mir hat es ja sehr gut gefallen, das sage ich gleich von Anfang an. Ich fand es eine tolle Woche, eine super Festspielwoche. Also die hatte alles gehabt, was man eigentlich sich von einer Woche Bayreuth erwartet. Es gab Besinnliches, es gab Kritisches, es gab wahnsinnig viel Erregung und die wird dadurch heute noch noch mehr sozusagen.
Wir sind noch vor dem Schluss Applaus der Götterdämmerung, genau, oder eben nicht Applaus, ja.
Und viel Inspiration, Träumen, sehen, Schauwert, tolle Stimmen, tolle Musik. Ich bin super zufrieden.
Man hat ja gedacht, 150 Jahre Bayreuther Festspiele, das wird die große Festspielsause. Aber im Vorfeld, hast du schon gesagt, gab es große Debatten. Die Süddeutsche Zeitung vor allen Dingen hat vorangetrieben die Unzufriedenheit von Michel Friedmann, der nicht eingeladen wurde zum Festakt, oder erst eingeladen wurde, dann wieder ausgeladen wurde. Es gab eine große Debatte darüber, ob Bayreuth seine braune Nazi-Vergangenheit und auch den Antisemitismus Wagners natürlich in der Vergangenheit genügend thematisiert hat. Wie hast du die Debatte im Vorfeld der Festspiele wahrgenommen?
Als angenehm kurz. Es war ja wirklich so, die Geschichte kam raus, er ist nicht eingeladen oder war eingeladen, ist dann ausgeladen worden. Dann hat das, glaube ich, keine 24 Stunden gedauert, wenn nicht sogar etwas weniger, dass Katharina Wagner gesagt hat, nein, wir machen es auf jeden Fall. Hat sich entschuldigt für die Umstände. Da gab es Sicherheitsbedenken wieder in anderen Bereichen und hin und her, wie das halt so ist. Sie hat gesagt, ich will es auf jeden Fall machen. Michel Friedmann hat die Entschuldigung angenommen und hat dann eine ganz tolle Rede gehalten, wie ich finde, die Rede seines Lebens und auch unseres Lebens, weil es ging natürlich nicht nur um das braune Bayreuth, was ganz am Anfang natürlich der Aufhänger der Rede war und auch sehr richtig ist, aber er hat dann auch viel geredet über Deutschland, über unsere Gesellschaft und die Art, wie wir miteinander umgehen und das ist ja, wie wir wissen, nicht immer gut.
Hören wir erstmal kurz rein in diese Rede.
An diesem Wochenende beginnt es, das neue Bayreuth, die neue Ordnung, des Aufarbeitens, des Ausgrabens, des Redens, des Sprechens über den Komponisten und die Familiengeschichte und der Missbrauch von Musik in aller Klarheit öffentlich zu machen. Dafür herzlichen Dank. Als Katharina Wagner mich anrief, sich entschuldigte und sagte, Herr Friedmann, ich mach's, also mir die Hand gereicht hat, da habe ich ihr selbstverständlich auch die Hand gereicht. Und wir tun das nicht nur des Anlasses wegen, sondern ich glaube, wir beide wollen damit demonstrieren, in einer Zeit, in der die Aggressivität, die Vulgarität des Miteinanders, der Hass, diese Aggression, wenn du nicht meiner Meinung bist, bist du mein Feind, dass wir demonstrieren wollen und aus Überzeugungen vom vollen Herzen, es gibt Konflikte im Leben, es gibt Streit, es gibt eine Aufarbeitung und dann reicht man sich die Hand und macht weiter als Mensch und Freund.
Ja, Michel Friedmann war das. Ich muss dir sagen, ich bin da vielleicht ein bisschen einer anderen Meinung als du, weil ich frage mich, was ist jetzt von dieser Rede eigentlich übrig geblieben? Ich finde, Michel Friedmann hat sich eigentlich im Vorfeld nicht genügend damit auseinandergesetzt, was in Bayreuth schon geleistet wurde. Also wir hatten Barry Kosky, der die Meistersinger im Saal der Nürnberger Prozesse inszeniert hat. Wir hatten Katharina Wagner, die selbst auch sehr kritische Inszenierungen auf die Bühne gebracht hat. Wir hatten den Parsifal und so weiter und so fort. Also ich finde, seit Katharina Wagner eigentlich die Festspiele übernommen hat, hat sich ja Bayreuth auseinandergesetzt. Die Stadt hat die Stelen die erinnern an die ermordeten und vertriebenen jüdischen Musikerinnen und Musiker in Bayreuth aufgestellt. Sven Friedrich im Haus Wahnfried macht wahnsinnig gute Arbeit zum Nationalsozialismus in den Bayreuther Festspielen. Also ich finde, da hat Friedmann vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und hätte sich vielleicht vorher auch ein bisschen besser informieren müssen.
Also ich gebe dir total recht. Alles, was du sagst, ist absolut richtig. Es ist tatsächlich so, dass die Bayreuther Festspiele schon seit vielen, vielen Jahren die Vergangenheit aufarbeiten und da sehr, sehr kritisch mit umgehen. Michel Friedmann hat das vielleicht nicht mitgekriegt, sich nicht genug informiert oder einfach nur die Gelegenheit mal ergriffen, nochmal auf seine unnachahmliche, eben typisch Michel Friedmann-Art darauf hinzuweisen. Ich fand es trotzdem eine gute Rede. Ich glaube auch, dass durch die Auseinandersetzung mit Katharina, die er gehabt hat, wegen dieser ganzen Streitgeschichte, das Ganze dann nochmal eine etwas andere Form gekriegt hat. Ich glaube, das wäre harscher aufgefallen, wenn sie sich nicht so ausgesprochen hätten und so verständigt hätten.
Wir haben das ja gesehen, auch im Laufe der Festspiele. Die beiden sind zusammen aufgetreten. Es war ein Rabbi, der hier gesungen hat vor dem Festspielhaus. Also, und die beiden sahen tatsächlich so aus, als hätten sie sich angenähert, als hätten sie ernsthaft miteinander gesprochen. Es gab eine Festeröffnung. Da habe ich erst nur dieses große Bühnenbild gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes Bild, was hinter dem Orchester hing, das Christian Thielemann dirigiert hat. Und da war unter anderem ein lachender Adolf Hitler zu sehen mit Winifred Wagner. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, das ist dieses Bild, das wird ihr zum Verhängnis werden. Aber Katharina Wagner hat eigentlich alles richtig gemacht, finde ich, weil sie gleich mit ihrer ersten kleinen Rede gesagt hat, hier gibt es keinen Nationalsozialismus, hier gibt es keinen Faschismus, hier gibt es keinen Rassismus, hier gibt es eigentlich nichts, was die Demokratie und das Miteinander der Menschen stören sollte, und hat sich ziemlich klar, ziemlich eindeutig distanziert.
Ja, das war die beste 5-Minuten-Rede, die ich jemals gehört habe. Eigentlich hätte man dann nachher gar nicht mehr weitermachen müssen, hat man natürlich trotzdem. Es kam noch Friedrich Merz für seine Verhältnisse, finde ich, sehr, sehr gute Rede. Er hat gar nicht so getan, als wenn er ein großer Opernkenner ist oder wenn er sich jetzt mit Bayreuth sonderlich gut auskennen könnte. Er hat ja noch wahnsinnig viele andere Musikfestivals genannt, die alle wirklich toll sind, aber das macht man eigentlich nicht, wenn man jetzt beim 150. Jubiläum von Bayreuth...
Mit Schleswig-Holstein, genau. Musikfestival, da habe ich auch gedacht, okay, ja, Friedrich.
Ja. Er hat dann natürlich sofort auch Markus Söder als Franke und bayerischer Ministerpräsident draufgehackt. Der hat auch nicht so getan, als wenn er der größte Opernspezialist aller Zeiten ist, sondern gesagt hat, Angela Merkel, die hat ihm eigentlich das näher gebracht über die Jahre und hat gesagt, jetzt hörst du dir einfach doch mal an. Und insgesamt waren das sehr gute Reden, aber Katharina hat den Ton gesetzt mit einer ganz klaren, nein, wir wollen das nicht. Dann kam Nike Wagner, lange mit einem schwierigen Verhältnis zu ihrer Cousine und auch zur Familie Wagner, hat eine gar nicht mal so kritische, sondern so anekdotisch-sphärische Rede gehalten.
So ging es, glaube ich, auch darum, dass Nike Wagner an Katharina Wagner plädiert hat, doch bitte die Festspiele auch in der Hand der Familie zu halten, nicht abzugeben an den Staat, an das Land, an den Bund, sondern tatsächlich auch die Familienmacht im Hause noch zu bewahren. Und die beiden haben sich umarmt am Ende.
Eine linke Dynastin irgendwie, vielleicht so im Alter, weiß ich nicht genau. Nein, die haben sich umarmt, das ist auch eine Versöhnung, auf jeden Fall eine Versöhnung auf öffentlicher Bühne. Offensichtlich gab es ja schon Annäherungen, glaube ich auch. Aber das wurde da nochmal gezeigt. Also insofern war der Festakt und der Tag danach war wirklich eine Auseinandersetzung mit vielen unguten Dingen, die in Bayreuth passiert sind, von dem Horror und der Anwiderung im Nationalsozialismus bis zu den Familienstreitereien, die ja lange gedauert haben. Und dann kam natürlich Herr Rienzi. Meiner Meinung nach hat der gezeigt mit den Mitteln der Kunst, wie man damit auch umgehen kann.
Wir hören uns ganz kurz nochmal an Katharina Wagner. Die war ja schon, erinnert ihr euch vielleicht, im Backstage Classical Podcast vor Eröffnung der Festspiele. Und da hat sie das zum Umgang mit der Geschichte in Bayreuth gesagt.
Das muss man auch sagen. Es ist nicht nur ein Moment zum Feiern, sondern auch ein Moment zu reflektieren und diese Kapitel der Geschichte, die ja existieren. Es ist einfach so. Und eben die nicht unter den Tisch zu kehren, sondern die auch nochmal hervorzuholen und zu sagen, auch das sind 150 Jahre Festspielgeschichte. Wir haben nicht nur sozusagen hier Celebration, sondern wir müssen auch gedenken, ernsthaft gedenken, weil wir eben genau Kapitel auch haben, die gehören genau zu dieser Geschichte dazu, die eben nicht in den Tisch zu kehren, sondern die aktiv und sogar deutlich zu diskutieren, adressieren und auch öffentlich zu machen, finde ich auch an dieser Stelle sehr wichtig.
Und um das Dokumentarische zu beenden, jetzt noch einmal das Ende der Rede von Michel Friedmann.
Ja, was hatten Sie sich gewünscht? Einen reibungslosen Ablauf, ein Nicht-Sprechen. Es kann ein spätpubertärender Akt sein, aber muss es nicht sein, dass Sie, liebe Frau Wagner, dem Wunsch Ihres Vaters und Onkels etwas entgegensetzen. Sie wünschen keinen reibungslosen Verlauf und Sie wollen, dass wir neben der Musik auch über Politik und Geschichte sprechen. Das haben Sie schon begonnen mit dem Symposium Diskurs Bayreuth, Wagner und der Nationalsozialismus. Mein Freund Barry Kosky spielte hier die Meistersänger von Nürnberg und brachte die in den Gerichtssaal der Nürnberger Prozesse. Und auch Sie, Frau Wagner, widmeten sich in Ihrer Debütinszenierung der Geschichte Ihrer Familie. Wie großartig. Tja, und wie Wieland und Wolfgang Wagner wünschte sich doch auch der Makrokosmos, die Bundesrepublik Deutschland, im Interesse einer reibungslosen Entnazifizierung der eigenen Lebensfestspiele und Biografien von Millionen Menschen, Gespräche und Debatten politischer Art zu verbannen. Die Lebenslegenden, der Selbstbetrug waren mit vielen Ausnahmen Alltag geworden, bis in die 1980er Jahre gab es einen Beruf mit Zukunft. Der Malermeister, die Deutschen brauchten weiße Farbe, um die braunen, immer wiederkehrenden Flecken auf ihrer Tapete wieder weiß zu tünchen. Tja, und auf dem Hügel gab es auch einen Beruf mit Zukunft, der Gärtner. Wie liebevoll vom grünen Hügel gesprochen wird, in der Hoffnung, dass man die braune Erde drunter nicht sieht. Lesen und hören, was die Antidemokraten schreiben und sagen. Und verdammt nochmal, warum nehmen wir sie nicht endlich ernst? Warum nehmen wir sie nicht beim Wort? Sie tun, was sie androhen, wenn sie die Macht bekommen. Deswegen dürfen sie nicht die Macht haben. Das letzte Wort ist nicht gesprochen. Es geht, wenn wir wollen. Also, liebe Damen und Herren, ich gestehe hier vor Ihnen allen, ich will. Wollen Sie auch? Dankeschön.
So, Peter, jetzt lassen wir das einfach mal dabei. Und du hast es schon angekündigt, die richtig große Premiere fand diesmal nicht am 25. wie normalerweise, sondern am 26. statt. Und das war eine Oper, die noch nie im Bayreuther Festspielhaus gespielt wurde, weil sie nicht zum Kanon der Opern des Bayreuther Festspielhauses gehört. Das war Rienzi. Fast so lang wie die Götterdämmerung. Der erste Teil auch gut 2 Stunden, dann nochmal 2x1 Stunde. Wie hat es dir gefallen?
Also ich war wahnsinnig überrascht. Ich habe mich selten so gut unterhalten bei einer Oper, vor allen Dingen im zweiten Akt hieß es ja damals noch, wo praktisch ein kleines Festspielhaus unten aus der Bühne kam und wo praktisch alle 10 Kanon-Oper ganz in 20 Minuten sehr auf den Punkt, aber trotzdem sehr respektvoll aufgeführt worden, praktisch zu Ehren von Rienzi, dem letzten der Tribunen, der ja auch ein Volkstribun ist. Und das hat mir so wahnsinnig gut gefallen. Man hätte natürlich fragen können, darf man das machen? Hitler, für den ja auch die Festspiele ein ganz besonderer Ort waren, der es missbraucht hat. Geht das eigentlich? Ja, es geht, weil es hat in dieser Inszenierung sehr gut gepasst. Sie hat einen immer wieder überrascht. Der dritte Akt war dann ganz anders. Das war ein Militärdrama. Da hat dann der Volkstribun ein bisschen an Selenskyj erinnert und auch an Putin, die Opfer, die sein Volk oder die Römer, die Leute, die ihn unterstützt haben, bringen müssen. Das war sehr, 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 sehr krass, auch in der Bilddarstellung. Und dann kam ein ganz erratisch neuer Ansatz im vierten und fünften Akt. Das war eine ganz, ganz tolle Opernaufführung.
Dieses Ballett, von dem du redest, ausgerechnet ja das Ballett, wo Wagner sich immer gewehrt hat, ich schreibe keine Ballette, Tannenhäuser in Paris, musste er eins schreiben, wurde ausgepfiffen, weil er keins geschrieben hat. Und dieses Ballett aus dem Rienzi haben die Regisseurinnen Alexandra Semeredi, Mann, den muss man auch erstmal richtig hinkriegen, den Namen, und Magdolna Paditka tatsächlich als Persiflage, beziehungsweise auch als Persiflage auf den Größenwahn Wagners inszeniert, als jemand, der ein Opernhaus nur für seine Opern baut und diese 10 Opern, die eben sonst hier gespielt werden, als komischen Comic, also humorvollen Comic, auf die Bühne gebracht. Hören wir mal, was die beiden aber auch zur historischen Bedeutung und zur Komplexität dieser Oper sagen.
Also als uns Katharina angefragt hat, für dieses Stück, speziell für diesen Anlass noch dazu, also ich hatte ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, aber gleichzeitig, ich hatte wirklich ambivalente Gefühle, denn also dieses Stück ist wirklich extrem, könnte man sagen, kontaminiert. Also es hat sehr, sehr viel mit dem Nationalsozialismus, all die Assoziationen sind da. Und insbesondere das hier in Bayreuth zu machen, wo die Geschichte auf Geschichte trifft.
Auch kontaminiert ist, ja.
Absolut. Also noch dazu eben mit der Geschichte des Hauses und eben mit dieser Figur, die ja eben mit dem Stück so verbunden ist. Also
es gibt ja unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Ne? Also eine haben wir gerade in der Deutschen Oper in Berlin gesehen, wo man das konkret auf die Bühne stellt, da ist dann sozusagen Rienzi, Nationalsozialismus, Hitler wird sozusagen ganz klar assoziiert und auch auserzählt. Ihr geht, ohne zu viel zu spoilern, ein bisschen anders vor. Ihr bringt das in eine eher systemische Kritik, oder?
Ja, also ich denke, dass in dem Moment, wo wir das erste Mal über das Stück nachgedacht haben, war ganz klar, dass wir eben bewusst mit der Vergangenheit umgehen, aber gleichzeitig auch einen Bogen spannen wollen Richtung Zukunft. Also wo liegen eben die Gefahren, was kann man aus der Vergangenheit lernen und wie funktionieren eben diese Machtsysteme? Wie wird aus einem anfangs visionären Politiker eben ein absoluter Diktator, der schließlich seinen eigenen Wahn verfällt? Also mich hat sehr Mario und der Zauberer inspiriert. Wie lässt sich eine Masse verführen? Also was haben diese Figuren, die eben jeden eigentlich so verzaubern? Und vor allem, wieso löst sich das Individuum in der Masse auf? Das hat dich, du hast dich auch sehr beschäftigt mit diesem Song vom Depeche Mode, also Personal Jesus.
Es ist eine sehr wichtige Frage für uns. Es gibt diese unglaublich charmante Populist, dieser Verführer, sagen wir, der wirklich die Massen manipulieren kann.
Ja, bei Rienzi, manche sagen, Hitlers Lieblingsoper ist, glaube ich, nicht wirklich dokumentiert, ob sie das wirklich war oder nicht. Auf jeden Fall, er hatte die Partitur, die Handschrift zu Hause bei sich, hat die Oper auf jeden Fall geliebt, ist kompliziert und ist eine Oper über einen Volkstribun, wie er sich selber nennt, der seine Macht dann missbraucht. Was ich toll fand in dieser Inszenierung ist, es war gar nicht die Inszenierung eines Tribuns und eines, der zum Diktator wird, sondern für mich war es eher die Inszenierung des Volkes, das immer wieder diese Sehnsucht hat, dass es überhaupt einen Führer hat.
Genau, er ist auch nicht durch eine Revolution, durch einen revolutionären Akt an die Macht gekommen, sondern er ist einfach mit 33% zu 22 gewählt worden und so weiter. Aber das Publikum oder die Römer wollten ihn, die wollten einen wie ihn, selbst in den Momenten, wo er gezweifelt hat, wo er nicht mehr konnte, wo er nach Erlösung gesucht hat, wo er an seinen wahrscheinlich sein Inzestkind denkt, was für ihn auch so eine Mischung zwischen Erlösung und Belastung war und so weiter. Selbst da sind sie ihm gefolgt, bis dann irgendwann der Kipppunkt erreicht war und er einfach nicht mehr konnte und das Kapitol in Flammen aufging und alles.
In den Himmel oder in die Hölle oder wir wissen es eigentlich nicht genau, gekommen ist. Ich finde auch interessant, dass ja dauernd fanden Abstimmungen statt, ja, mit dem Thumbs Up aus Facebook irgendwie, der dann als Papierdaumen da gebracht wurde. Es wurde mit dem Daumen an sich gewotet. Es wurden Umfragen eingeblendet, so wie wir das kennen bei Welt TV. Ja. Also andauernd wird Politik gewertet, bewertet. Es geht immer darum, wer ist gerade besser, wer ist schlechter. Wie näher ich mich der Meinung des Volkes an? Wie mache ich die Meinung des Volkes zu meinem politischen Kanon? Also ich fand das viel brisanter zu sehen, wie nah uns Diktatoren und Diktaturen und wie sie überhaupt entstehen sind, als hätte man jetzt irgendwie einfach nur einen Hitler auf die Bühne gebracht.
Fürchterlich. Also das war meine große Sorge, dass es irgendwie einen bunten Kitsch-Hitler gibt oder eine Allegorie aufs Dritte Reich oder wie auch immer. Aber das war sehr, sehr heutig. Das hat uns den Spiegel vorgehalten, uns, die wir alle so sind, gerade wir Journalisten, wir fragen ja auch dauernd ab. Du hast es ja gerade gesagt, dauernd haben Leute mit Handys rumgespielt, dauernd sind Umfragen an die Politiker herangebracht worden, bitte ändert dies, ändert das, richtet das darauf hin. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Das ist eine Inszenierung, die ganz toll ist. Schade, dass sie nur dieses Jahr gespielt wird, weil eigentlich hätte es die Inszenierung verdient, dass dieser Rienzi bleibt, aber das wird nicht so kommen und das ist wahrscheinlich auch richtig so, aber vielleicht woanders.
Guckt euch nochmal an, bei Dreisat wird sie gezeigt, danach glaube ich auch nochmal im Stream, also lohnt sich auf jeden Fall anzugucken, auch musikalisch. Wir hören mal, was Nathalie Stutzmann, die Dirigentin, dazu sagt.
Ich finde, es gibt so viel in die Struktur die Struktur ist ganz klar schon. Und ja, die Ideen, es gibt noch nicht wirklich ein Leitmotiv, aber es gibt diesen Themen, es gibt die Schicksalthema, es gibt die Adriano Seufzer, jedes Mal das Hören, Tiere, 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 das ist Adriano. So, es gibt schon die Idee auf die Leitmotiv. Es gibt so viel Chromatismus, es gibt so viele Modernität in die Harmonien auch. Und natürlich die Grandezza, ja, das ist ein unglaublich großes Stück riesigen Forces. Und ich finde es so schön, was er gesagt hat, dass ich muss etwas sehr kompliziert und sehr mit sehr vielen Leuten schreiben, weil so, ich bin sicher, dass es wird nur in großes Haus gespielt. Ja, ja. Es gibt noch viele Melodien, die sind wie alle Komponisten, nicht nur Wagner, aber in dieser Zeit auch die französische Komponisten, die allen kommen von die italienische Periode. So, es gibt noch diese schöne Melodie, dass wir denken, das ist ja nur Bel Canto. Natürlich, aber es gibt einen Takt, zwei Takt, ganz einfach, Orchester, pum, tschum, pum, tschum. Und dann die dritte Takt, schon Wagner. Und ein Harmonie und oh, was schreibt er da? So, das ist, was macht das? Das ist einfach zu hören. Und sie erinnern die Melodien ganz einfach. Und es gibt noch ein bisschen diesen Aria-Idee. Ja, dass es gibt einen Anfang und ein Ende. Es ist so, pam, 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 pam. Ja, natürlich. Und das ist unglaublich, ohne Stopp. Diese pam, 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 pam und dann zurück. Das ist so Wagner. So.
Ich habe es eben schon gesagt, natürlich Stützmann feiert das natürlich, aber es ist natürlich ein sehr sperriger Stoff. Ja? Also diese vier Stunden, die wir da gesehen haben, viel Grand Opera, viel Chor, viel lauter Tenor, der sich immer über diesen Chor legen muss. Aber hin und wieder hört man auch ein Fragemotiv aus Lohengrin. Man hört ein paar von diesen Wagner-Momenten, sogar einige Leitmotive. Hast du musikalisch etwas Neues mitgenommen über Wagner?
Also Wagner hat gesagt, das Stück ist ein Schreihals. Und ich finde, in vielen Teilen war das so, wie du gesagt hast. Aber es gab auch neue, feine Aspekte. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich kenne keine Aufnahme eigentlich, die ich kenne. Ich kenne die Oper jetzt nicht so wahnsinnig gut wie viele andere. Aber die fand ich schon wirklich außerordentlich gut. Außerordentlich gute Bearbeitung, könnte ein Standard werden.
Ging mir auch so. Ich glaube, es sind auch ein paar Rienzi jetzt in deutschen Opernhäusern geplant in der Zukunft. Also ihr habt mit Sicherheit die Chance, euch das nochmal anzugucken. Gibt es übrigens in ganz unterschiedlichen Fassungen. Muss nicht immer diese vierstündige Fassung sein. Gibt es auch in zweistündigen Fassungen. In Berlin war es so. Schaut einfach mal in eurem Theater vorbei, wenn es diese Oper gibt. So, bevor wir gleich zum Sekt gehen, Don Hut, müssen wir noch einmal über die letzten 15 Stunden reden, die wir hier abgesessen haben im Ring des Nibelungen. Im KI-Ring. So, ich halte jetzt einfach mal das Mikrofon hin.
Also, die Spielregeln waren klar, und zwar seit einem Jahr. Keine Neuinszenierung, keine Interpretation, keine Regiearbeit, ganz wichtig. Sondern der Versuch, die KI zu füttern mit dem Libretto, mit der Musik, aber auch mit zeitgenössischen Bildern und eben Bildern aus 150 Jahre Aufführungsgeschichte Ring in Bayreuth. Das Ganze aber bitte nicht als Volkshochschule. Das war ganz wichtig. Was ist dabei herausgekommen? Genau das. Der Traum einer künstlichen Intelligenz in teilweise sehr gelungenen Bildern, in teilweise kitschigen Bildern, in teilweise übertriebenen Bildern, in teilweise erratischen Bildern. Aber auf jeden Fall, das Experiment hatte eine bestimmte Anordnung und diese Anordnung ist befolgt worden. Viele Leute regen sich darüber auf, wir werden es heute Abend noch merken. Nur, weißt du, das ist so, wenn ich zum Fußball gehe, dann kann ich auch nicht sagen, hier werden so wenig Körbe geworfen. Das ist halt ein anderes Spiel.
Also ich muss auch sagen, erstmal ist es mutig zu sagen, wir nehmen den Jubiläumsring, wir haben diese ganzen Querelen mit der Kohle, das ist alles nicht machbar, was wir eigentlich geplant haben. Wir setzen auf KI und gehen dieses Risiko ein. Also ich glaube tatsächlich, dass auf einer Leitung des Hauses ein Wagnis war. Und das Tolle an Kunst und Kultur und Oper ist ja auch, dass Wagnisse manchmal auch in die Hose gehen können. Und ich muss sagen, im Rheingold fand ich es wirklich, da war auch noch die KI, glaube ich, irgendwie anders eingestellt. Da gab es Menschen mit 12 Fingern und diese ganzen Wurstfinger, die man da gesehen hat, diese komischen Gesichter, die nie zu wirklichen Gesichtern wurden. Man ist wahnsinnig geworden. Das hat sich im Laufe des Ringes ein bisschen gebessert.
Also ich muss sagen, ich bin natürlich befangen, weil ich Markus Lobbes, den Kurator, nicht Regisseur, seit vielen, vielen Jahren kenne. Wir sind befreundet, wir pilgern jedes Jahr zusammen nach Bayreuth. War für mich eine riesen Unfassbarkeit, als er gesagt hätte, ich mache den Ring. So als wenn ein Kumpel sagt, ich bin in die Nationalmannschaft jetzt eingeladen worden, deswegen kann ich so ein bisschen was davon. Und sie haben tatsächlich geändert, sie haben nachgeschraubt zwischen den einzelnen Inszenierungen, also zwischen den einzelnen Opern, also von Tag zu Tag. Das ist eigentlich der Werkstattcharakter, den man in Bayreuth möchte. Es gibt aber auch welche, die haben die Möglichkeit, ihre Stücke 4 Jahre zu spielen und machen gar nichts mehr. Castorf, der ist angekommen, hat seinen Ring gemacht, 4 Jahre später ist er nochmal gekommen, hat sich nochmal gezeigt und das war's.
Das Konzert am Ende könnte ungefähr gleich sein.
Ja, das fürchte ich auch. Es wird ja auch nur jetzt 3-mal aufgeführt. Alles wird anders sein. Das heißt, wenn Sie nächste Woche oder übernächste Woche die Gelegenheit haben, sich nochmal den Ring, den KI-Ring anzusehen, werden Sie einen ganz anderen Ring sehen als Axel und ich.
Aber jetzt noch einmal auch zum Musikalischen. Und ich glaube, da haben wir auch so ein bisschen Differenzen. Christian Thielemann dirigiert den Ring. Ich habe mich gefreut. Deshalb bin ich überhaupt hier, weil ich gedacht habe, Mensch, mal sehen, was die KI macht. Aber eigentlich komme ich musikalisch. Toll besetzt, Camilla Nylund, Michael Volle, Klaus-Florian Vogt. Also wirklich, ich glaube, das kann man abhaken als großartige Sänger. Besten Wagner-Stimmen, die es momentan gibt, stehen hier auf der Bühne. Ich frage mich die ganze Zeit, ich weiß, es ist ein tolles Dirigat, ich checke das alles, ich sehe das, ich höre, dass das sozusagen Thielemanns Wagnerzimmer ist. So hört sich das Haus von Christian Thielemann, auf dem Wahnfried steht, an und das ist in jeder Ecke und jedem Zimmer bestens dekoriert und die Tapeten hängen sauber und die Polstermöbel stehen da wunderbar drin. Ich glaube, mein Bruch mit dieser Art zu musizieren hat vor einem Jahr in Salzburg stattgefunden, als ich Kirill Petrenko gehört habe mit dem Rheingold, der diese Musik für mich noch einmal ganz anders und ganz frisch interpretiert hat. Und ich komme nicht aus diesem Petrenko-Denken mehr in mein Thielemann-Denken rein. Verstehst du mein Problem?
Ja, ich verstehe dein Problem, wobei du, das muss ich einfach sagen, ich komme hier als Laie und Pilger nach Bayreuth. Du hast wahnsinnig viel mehr Ahnung von der Musik und wie man das musikalisch beurteilt als ich. Ich bin noch beim Thielemann-Ring in Berlin, den er kurzfristig von Barenboim gemacht hat, der mir schon wahnsinnig gut gefallen hat damals und den finde ich jetzt praktisch noch gesteigert und deswegen, ich bin einfach überwältigt. Also das, was dich vielleicht so ein bisschen, also die Nichtfrische, die Überwältigung, das ist gerade das, was mir gerade jetzt auch nochmal zunehmend in der Götterdämmerung, was mich echt vom Sitz haut.
Nochmal, ich will das auch gar nicht, also ich kann das gar nicht kritisieren, ja, also und ich will das auch gar nicht kritisieren, weil ich finde, das ist in sich wirklich stimmig, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Thielemann hat seinen Wagner jetzt wirklich ausformuliert und es passieren ganz andere Dinge nebenbei, die mindestens genauso spannend sind. Also einer ist auch Pablo Heras-Casado. Ich weiß nicht, ob du im Parsifal gestern warst. Was der zum Beispiel für Farben bei Wagner findet, der kommt ja aus der alten Musik. Ja. Überhaupt, Thielemann, glaube ich, sieht Wagner aus Wagner. Ja. Mhm. Und Heras-Casado sieht Wagner aus allem davor und bringt ein unglaubliches Farbspektrum mit.
Also den Parsifal fand ich gestern auch ganz großartig. Also den ersten Aufzug, der hat mich zu Tränen gerührt von Anfang bis zum Ende. Leider saßen vor mir 2-3 englische Ladies, die haben gefächert, als wenn es keinen Morgen gäbe. Da hat man sich gedacht, jetzt ist das jetzt doch wieder ein VR-Effekt und irgendwelche Fledermäuse fliegen durch die Gegend. Aber das Dirigat war gigantisch, die Inszenierung ist solide. Ob nun mit VR, wie er es jahrelang gemacht hat oder nicht, spielt keine Rolle. Ich sehe das, was du über Thielemann sagst und ich finde es ja gut, es entsteht immer Neues. Und Wagner hat gesagt, Kinder schafft Neues und so ist es hier, ob mit KI oder am Pult.
Ich finde diesen Werkstattcharakter in Bayreuth, den erkennt man vor allen Dingen auch am Fliegenden Holländer, Oksana Leniw, die ja, glaube ich, große Schwierigkeiten mit dem Orchester auch am Anfang hatte, als sie gekommen ist und inzwischen, glaube ich, zu einer Säule geworden ist, wo auch das Orchester sagt, ey, da hat sich viel getan. Also ist etwas, wo man auch sieht, dass Katharina den Mut hat, an jemandem festzuhalten, der sich hier auch entwickeln darf.
Ja, mittlerweile ja, glaube ich, der Dauerbrenner, das ist meiner Meinung nach, hatte der Premiere 2016. Also das ist jetzt das 10. Jahr. Ja. Und das zeigt ja für die Qualität, ist auch gut inszeniert. Jan Jakob hat das toll gemacht. So als Skandinavien-Krimi mit einer Vorgeschichte, sowas kommt gut an, sehr publikumswirksam, wird aber das letzte Mal in diesem Jahr sein.
So, und jetzt haben wir es fast geschafft. Eine Stunde müssen wir noch. Dann sind wir sehr gespannt über den Schlussapplaus und Schlussjubel. Was ist dein Fazit der Bayreuther Festspiele, der 150-Jahre-Ausgabe. Was hast du nebenbei noch gemacht? Hast du auch so wahnsinnig viel Sauerbraten gegessen wie ich?
Nee, ich habe gar nicht so viel Sauerbraten gegessen, weil ich irgendwie nach den
Schäufele habe ich auch. Ich habe drei Schäufele gegessen.
Doch, Schäufele.
Ich habe drei Schäufele gegessen.
Schäufele ist immer mein, wenn ich ankomme am Donnerstag, dann esse ich immer das Schäufele. Das ist eine Tradition. Ansonsten habe ich mich hier so tatsächlich mit Bratwurst und so durchgeschlagen, weil ich ja immer durch den Ticker immer viel schreibe und dann wenig Zeit habe zum Essen.
Und wenn ihr das noch alles nachlesen wollt, geht auf welt.de, sucht euch den Peter Huth und dann guckt ihr, was er da alles erlebt hat. Das ist eine ganze Menge. Für mich gibt es morgen noch das Open Air, das letzte, und dann setze ich mich auch ins Auto und fahre in die Ferien. Hast du auch Ferien dann, Peter?
Ja, meine Familie hat mich sehr vermisst. Ich muss mich bei ihr bedanken für ihre Geduld sozusagen und wir fahren jetzt zusammen nach Madeira.
Wir lassen Wagner keine Familien zerstören. Vielen herzlichen Dank dir, Heuer Toho, und bis nächstes Jahr.
Danke sehr.
Das war ja der Podcast von Backstage Classical. Für tägliche News aus der Welt der klassischen Musik schaut doch einfach bei uns vorbei auf www.backstageclassical.com. Und wenn ihr Kommentare, Anregungen, Ideen oder auch Beschwerden habt, dann schreibt uns doch einfach unter redaktion@backstageclassical.com. Wir lesen das natürlich sehr genau und werden das auch in unsere Arbeit einbeziehen. Wenn ihr Lust habt und mehr hören wollt, dann abonniert diesen Podcast, denn dann hören wir uns schon bald wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut, haltet die Ohren steif.